palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti in alle Serie Amore Tifosi-Haushalte und ein herzliches Buongiorno auf den Schlossberg. Mario Soike, Wald im Urlaub und ich habe mir tolle Verstärkung geholt. Ich sag's euch, wie es ist. Vielleicht hat es der ein oder die andere schon erraten, als ich es die letzten Wochen immer gesagt habe. Jetzt ziehe ich einfach keine Vergleiche mit irgendwelchen Freistoßlegenden aus der Serie A, sondern sage einfach, grüß dich Schnatti.
Oh, guten Morgen, Buongiorno, wie man so schön in unserem Nachbarland sagt. Freut mich, dass ich heute dabei sein darf und die Vertretung spielen darf.
Viele haben dich bestimmt auch schon mal bei uns auf The Zone gehört. Du bist ja das ein oder andere Mal auch dann schon gemeinsam mit mir Experte in der Serie A gewesen. Erzähl doch hier aber nochmal ganz kurz, wo kommt deine Leidenschaft für den italienischen Fußball her? Nicht, dass man sich dafür rechtfertigen müsste, ne? Also die Leute hier wissen es sowieso, aber woher kommt es bei dir?
Ja, ich erstmal, wie du gesagt hast, du bist ja auch so ein bisschen mein Förderer gewesen, dass ich hier dabei sein darf bei The Zone und bei der Serie A. Ja, meine Leidenschaft ist einfach familiärer Background. Bei mir in der Familie, meine Tante hat einen italienischen Ehemann und mein Cousin, mit dem ich in der Jugend sehr viel Zeit verbracht habe, der auch sich auf jeden Fall deutlich mehr italienisch sieht, wenn man es so schön sagen kann. Aber wir beide haben wirklich so einen großen Spaß am Fußball gehabt, Bundesliga und Serie A. Und weil wir in der Bundesliga nie so die gemeinsamen Vereine hatten, haben uns dann in der Serie A so ein bisschen vereint, um die Wochenenden auch zusammen die Spiele anschauen zu können, zusammen feiern zu können oder auch nicht. Und das hat mich dann ein bisschen zur Serie A gebracht und da deutlich mehr weg von Premier League oder ja auch La Liga. Und wie gesagt, deswegen schaue ich mir gern Serie A an und das schon seit vielen Jahren und freue mich da, dass ich da auch eine zweite Leidenschaft nach der Bundesliga gefunden habe.
Sehr schön, sehr schön. Ja, und jetzt gerade dieses Wochenende, ehrlicherweise, wir haben uns gar nicht mal so ein schlechtes ausgesucht, wo wir mal drüber reden können, ne? Also, lass mal reingehen mit dem Derby d'Italia. Also, dass es dieses Jahr irgendwie, glaube ich, ein bisschen anders wird, als vielleicht so historisch gesehen, aber ich habe trotzdem so vielleicht ein Unentschieden 1-1. Also, wer rechnet damit, dass bei Juve Inter 7 Tore fallen und dann noch in dieser wilden Reihenfolge? Das ist schon... Was hat dich da am meisten beeindruckt in dem Spiel? Oder wer vielleicht auch?
Ja, wie du selber gesagt hast, ich glaube, das Ergebnis ist schon natürlich für uns Zuschauer überragend. Das macht natürlich unheimlich viel Spaß, wenn es hin und her geht. Klar, italienischer Fußball ist ja oft auch gerade das Taktische geprägt, dass man auch erstmal in der Defensive gut stehen möchte. Und dann ist so ein 4-3 schon relativ wild. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist erstmal vielleicht generell das Brüderduell, dass auch noch beide direkt treffen. Und wenn man auch gesehen hat, wie sie sich gefreut haben, glaube ich, da gab es auf dem Platz auf jeden Fall kein Familienzusammenschluss. Das hat man dann danach wieder gemacht. Aber ich finde generell, dass es sehr, was interessanter war, dass sie wirklich sehr so frei gespielt haben, so dass man gar nicht so richtig immer denkt, auch den Ansatz hat und wieder nach vorne und wieder nach vorne. Und da war sehr viel Kreativität da. Und das hat mich schon überrascht in dem Spiel. Ja, Juve auf jeden Fall sehr erfrischend. Von Inter kennt man ja, wie schnell sie nach vorne spielen können. Aber für Juve sehr erfrischend, muss man sagen.
Ja, ich muss jetzt auch echt sagen, ein bisschen, das hat auch in der Community ehrlicherweise schon der ein oder andere nach unseren Tabellentipps wurde geschrieben, wir unterschätzen Juve ein bisschen. Ich glaube nicht, dass ich Juve dieses Jahr unterschätze. Wobei jetzt gerade nach dem Spiel dachte ich mir auch schon, na, hätte ich die vielleicht doch noch einen Platz höher tippen sollen müssen. Weil gerade dieser mentale Faktor, dass sie da nochmal wiederkommen, ich glaube, das ist das vielleicht auch, was viele Juve-Fans in den letzten Jahren vermisst haben oder auch dann unter Motta vielleicht, wenn sie gesagt haben, da wissen einige nicht, was es bedeutet, das Juve-Trikot zu tragen. Zu dem Brüderpunkt noch, im Übrigen, ich finde es geil, es gab ja diese Refcam das erste Mal und da gibt es auch so eine Szene, das findet man bei Insta auch, wie beide nebeneinander stehen und mit dem Schiedsrichter diskutieren, glaube ich, von der Ecke ist es, weil er sie so zusammengebeten hat und dadurch diese Linsenoptik, das sieht schon extrem lustig aus, das ist wie irgendwie, denkst du, bis im Computerspiel, wie du siehst, wie er direkt vor denen steht und mit denen redet und ich glaube, Markus so ihn direkt anguckt und dann geht der Schiri, glaube ich, einen Meter zurück und dann fangen sie an, wieder sich so gegenseitig zu drücken und am Trikot zu halten. Das ist irgendwie schon cool. Ja, ist was Besonderes, wenn zwei Brüder so auf diesem Riesenniveau unterwegs sind.
Ja, und dann. Vor allem bei so Vereinen auch. Also muss man ja auch sagen, die sind ja, ist ja nicht nur, dass die in Italien eine große Historie haben, sondern auch Europa oder weltweit. Von dem her, das ist schon beeindruckend, welches Talent sie von zu Hause beide mitbekommen haben.
Ja, dann waren natürlich irgendwie bei dem Spiel auch erstens auch noch super schöne Traumtore dabei. Wird mal kurz, ich glaube, man muss einen Namen auch hervorheben, auch nicht nur, weil er es dann mal zweimal auch wieder assistiert hat, aber Bremer, also es ist irgendwie auch kein Hot Take, dass man sagt, der ist den natürlich abgegangen, als er verletzt war, aber es ist schon wahnsinnig. Wahnsinnig starker Spieler und hat auch für so Führungsqualitäten, ne?
Ja, es ist ja genau das, was du gesagt hast, woher kommt es, dass sie jetzt vielleicht auch wirklich so gut in die Saison gestartet sind, aber Bremer ist schon ein Faktor, der natürlich ihnen letztes Jahr extrem gefehlt hat und jetzt schon Stabilität reinbekommt und das ist, wie gesagt, glaube ich, für sie ein ganz wichtiger Bestandteil und jetzt wird sich halt auch zeigen, wie nachhaltig die Jungs auch davor ihre Leistungen bringen können. Ich meine, auch ein Coop Miners, wo wir wissen, der bringt so viel mit, aber hat letztes Jahr auch nicht abrufen können. Auch ein Vlahovic, der viele Probleme drumherum hatte, auch im Club jetzt auch wieder befreiter wirkt. Und Yildiz, wie lange schafft er es, auch vielleicht seinen Stempel immer aufzudrücken in jedem Spiel. Und ja, das sind so die Punkte, wo es dann, glaube ich, entscheidend sein wird. Schafft Juve auch, sich vorne festzubeißen oder geht es dann nachher vielleicht doch nur um die Champions League Quali?
Ja, und bei Inter, ich habe mir noch eine Sache überlegt, also Acic eh natürlich auch stark, dass der da eine Rolle spielt und gerade noch mit diesem Tor. Muss Sommer den halten eigentlich? Müssen ist immer so die Sache, ne? Also.
Wir diskutieren ja immer bei Sommer, das war ja zu seiner Zeit in der Bundesliga ja auch immer so, fehlen ihm die paar Zentimeter.
Ja, aber.
Ich finde, es ist ja jetzt vielleicht in ein paar Situationen kann man darüber diskutieren. Ich finde, aber wenn ein Ball vielleicht auch verdeckt ist, wir sind nicht in der Situation, das genau sehen zu können. Es ist super Tempo drin in dem Schuss. Es ist nicht einfach, den dann vielleicht noch rauszubiegen. Dann kommst du gerade noch ran, geht trotzdem rein. Ich sag mal so, ich glaube nicht, dass er unbedingt hätte halten müssen. Aber so wie er halt reingeht, sieht es vielleicht ein bisschen unglücklich aus.
Mhm. Ja, okay. Ja, fair. Und prinzipiell Inter, die Frage würde ich auch gerne einmal weitergeben, auch an die Community, mit einem kleinen Augenzwinkern. Unser geschätzter Kollege Thomas Hörner von der Süddeutschen Zeitung, der auch ab und an schon hier zu Gast war. Im Übrigen, Thomas, wenn du das hörst, ich war im Presseraum und ich habe dich nicht gefunden. Und dann habe ich gesehen, dass du ein Foto gepostet hast. Du warst auch bei St. Pauli Augsburg, aber jetzt bin ich schon wieder in München. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Der hat sich drüber beschwert, dass Kivo keinen Anzug und keine Krawatte trägt. Findest du, man muss als Intertrainer muss man Anzug und Krawatte tragen?
Also ich wüsste, ich glaube nicht. Also ich finde es cool, wenn man ein bisschen leger, locker, sportlich draußen steht. Kommt ja immer auf den Typ auch drauf an. Und ich sag, wenn man natürlich sagt, man ist Trainer von Inter Mailand und wohnt in einer der Modestädte, dann kann man darüber diskutieren, ob man vielleicht nicht mal sich da mit einem guten Anzug ausstatten lässt, aber ich finde es auf jeden Fall sehr authentisch und gut, wenn man auch mal draußen im Trainingsanzug oder Jeans mit Oberteil, Hoodie oder so draußen steht. Also ich habe damit kein Problem, ich finde es eher gut.
Ich muss sagen, Horst Steffen macht im Trainingsanzug auch einen Top-Job. Das, um einmal abzudriften.
Ja, dass jetzt das von dir kommt, lassen wir mal so stehen, aber war zu erwarten. Aber ich glaube, er macht ja auch generell einen Top-Job, egal welches. Ja.
Aber muss man sich Sorgen um Inter machen, deiner Meinung nach?
Nee, ich finde nicht. Ich glaube, das Einzige, was halt sein wird, dass du die Spieler auch irgendwo wieder da hinkriegst, dass sie weiter hungrig und gierig sind. Ich glaube, das ist entscheidend. Ist es nicht so, dass sie jetzt einen Titel zu verteidigen haben dieses Jahr, sondern sie müssen wieder sind der Herausforderer und haben zwar eine Mannschaft, wo wenig Veränderungen in der Mannschaft auch passiert ist im Sommer. Und da musst du halt schauen, dass du die Jungs da hinbekommst. Klar, vielleicht brauchst du noch das eine oder andere Spiel, auch nach der bisschen kürzeren Pause oder kürzeren Vorbereitung. Was ich trotzdem interessant finde, nicht viel dazu geholt, aber eine erfahrene mit Akanji und dann noch zwei relativ junge Talente mit Sucic und Esposito. Oder Esposito ist ja auch, ja. Und ich finde, das ist schon ein Ansatz, wo man dann der Mannschaft auch Zeit geben muss. Aber klar, man sollte natürlich auch nicht zu früh abreißen lassen. Aber jetzt schon sich Sorgen zu machen, ja, wäre aus meiner Sicht ein bisschen zu früh.
Ich glaube, es kommt jetzt, wenn ich mir gerade mal die kommenden Spiele angucke, ein ganz guter Block, um vielleicht sich so ein bisschen wieder Selbstvertrauen zu erspielen. Ich sehe sie ja am Mittwoch bei Amsterdam, weil ich die da in der Konferenz mache. Dann spielen sie also in Amsterdam dann gegen Sassuolo bei Cagliari. Und dann noch zwei Heimspiele gegen Slavia Prag und Cremonese, bevor dann so Dinger kommen wie bei der Roma und Napoli. Also vielleicht kann man da mal ein bisschen was für Selbstvertrauen tun, auch fürs Torekonto in den nächsten Wochen, ohne dass ich da jetzt einen Gegner kleinreden wollen würde. Aber wenn dann jetzt. So, keine Sorgen machen muss man sich sicherlich um den amtierenden Meister, die SSC Napoli. Ich finde ehrlicherweise bei denen so Statement-Sieg nach Statement-Sieg, ne? Und dann die Transfers greifen. Jetzt spielen sie bei der Fiorentina, Højlund spielt das erste Mal, trifft das erste Mal, De Bruyne zeigt auch wieder auf. Also ey, alle, wo bis jetzt gedacht hatten, so, ich habe mich nicht dazu gezählt und ich glaube, es hat niemand gesagt. Vor ein paar Jahren wäre es vielleicht noch viel mehr gewesen. Conte nur ein Jahr stabil, aber dann haben die diese Transfers gemacht und alle haben eigentlich gewusst, mit Napoli ist wieder zu rechnen. Es gab dieses Spiel, gegen Cagliari nicht so richtig überzeugend, aber machst wieder so ein Last-Minute-Tor, weißt du vielleicht als Ex-Profi auch, was dir gerade so diese knappen, vielleicht dann auch unverdienten Siege, glaube ich, als Push geben können. Und jetzt, also die Fiorentina, weiß Gott, kein kleines Team aus der Serie A, und dann schlagen sie die auch auswärts mit 3-1. Wie gesagt, dann treffen auch noch, okay, alle drei Neuzugänge, wenn man so möchte, mit Sam Bölkemer dann auch noch 3-0 stand Luca Ranieri, das 1-3, dann nur noch Ergebniskorrektur aus Sicht der Viola. Wie siehst du Napoli diese Saison bislang?
Kann ich nur zustimmen. Also für mich ist absolut wieder ein Mitfavorit. Das Entscheidende wird sein, wie schaffen sie es dieses Mal mit der Doppelbelastung, Champions League und Liga. Aber, und das ist ja wieder das Nächste, sie haben sich natürlich jetzt diesmal auch richtig gut verstärkt, um auch in der Breite gut aufgestellt zu sein. Ich finde, ja, auf einen Ausfall von Lukaku dann mit Højlund zu reagieren, auch mal kurzfristig, sage ich jetzt mal, das ist schon absolut top. Aber klar, De Bruyne, natürlich ist er nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, seine Intelligenz auf dem Platz und er kann Tore schießen. Man sieht ja auch, er hat immer noch die Lust, auch auf diesem Niveau spielen zu wollen, sonst hätte er vielleicht einen Schritt in ein anderes Land gewagt. Wir wissen ja, von was wir reden. Aber auch hinten drin mit Milinkovic-Savic, und sind halt für mich einfach absolute Top-Transfers mit Verstand. Und ich glaube, und das muss man ganz ehrlich sagen, ja, weiß nicht, ob es ein Hot-Take ist, aber die Meisterschaft wird wieder über Neapel gehen. Der Meister werden will, muss eine bessere Stabilität als Napoli bringen. Und ich glaube, sie haben die Chance, ihren Titel zu verteidigen.
Ja, Milinkovic-Savic, war das erste Spiel jetzt, ne? Der hat es davor Meret gespielt. Genau. Bin ich jetzt mal gespannt, wie er es macht, weil das war schon so ein bisschen, weiß nicht, wie es du siehst. Bin mega Fan von Vanja. Also, das ist ja, der ist ja auch mit, also viele und mich eingeschlossen, in den ersten Jahren habe ich gedacht, okay, das ist halt so eine 2-Meter-Latte, Der fängt die Bälle ab und holt sie aus dem Dreieck oben raus. Aber der ist ja auch gut mit dem Ball am Fuß. Das hat man bei Torino schon gesehen. Also der bringt schon einiges mit, auch fürs moderne Spiel, was man so, glaube ich, aufgrund seiner Statur oder Aussehen oder lässt man sich von täuschen, oder zumindest habe ich mich von täuschen lassen. Jetzt ist es aber so, dass ja auch Alex Meret letzte Saison keine schlechte gespielt hat. Und trotzdem hat man dann einen auf jeden Fall Nummer 1 Kandidat auch nochmal für gutes Geld geholt. Hatte mich ein bisschen überrascht und ist ja jetzt eigentlich nicht so, dass man prinzipiell auf der Torhüterposition bei Doppelbelastung rotieren müsste. Ich weiß, in Italien macht man es gerade mit den Pokalwettbewerben eh des Öfteren, aber ich glaube auch einfach, um den Torhütern ein besseres Gefühl zu geben, damit sie sich gebraucht fühlen vielleicht auch. Aber es gibt ja auch Leute, die es so und so sehen, die sagen, nee, als Torhüter willst du immer konstant rein. Das verunsichert dich, wenn du eine Woche auf der Bank sitzt. Was denkst du?
Ja, ich glaube, als Torhüter möchtest du ja genauso in der Liga und auch jetzt vor allem in der Champions League spielen. Ist natürlich schon was Besonderes, jetzt zwei wirklich so gute Torhüter dann auch im Kader zu haben. Und wie gesagt, der eine war der Meistertorwart letzte Saison. Jetzt kommt ein neuer dazu und es gibt dann gewisse Reibereien, aber es ist immer eine Sache von der Kommunikation und ich weiß nicht, was natürlich im Endeffekt da besprochen wird, aber ich glaube nicht, dass einer der beiden freiwillig seinen Platz räumt und deswegen bin ich gespannt, wie sich das einfach entwickelt oder wie das auch vor allem auch Conte handelt in den nächsten Wochen und das wird sich zeigen, ob es dann auch gut gemacht ist oder ob es vielleicht auch vielleicht zu Problemen führen kann. Ansonsten aber glaube ich, dass die Mannschaft sehr intakt ist und damit generell gut umgehen kann.
Mhm. Und jetzt im nächsten Spiel steht auf der anderen Seite jemand im Tor, der hat am Wochenende auch, ey, hast du gesehen, wie Donnarumma dieses eine Ding da rausgeholt hat, ey. Der ist brutal. Das ist echt im Nachhinein. Echt brutal. Als er damals zu PSG gegangen ist, um mal kurz diesen Ausflug zu machen, hat er wirklich so ein, zwei Jahre gehabt, wo viele schon so, ja, hier das gefallene Wunderkind, dies, das. Aber jetzt auch wieder letzte Champions League-Saison bei PSG da in manchen Spielen die Dinge rausgeholt hat. Also schon irgendwie, finde ich, fast verwundernswert oder absurd, wie er da jetzt so vermeintlich vom Hof gejagt worden ist. Ja, ich glaube, die haben da auch so ein Umbruch oder beziehungsweise Philosophie umdenken. Junge werden gefordert und wenn der sagt, ich will, weiß der Geier, wie viel Geld im Jahr und die sagen weniger und er sagt, nee, nicht weniger, dann das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, warum sie dann gesagt haben, komm, dann geh. Ja, aber qualitativ ist das ja unfassbar, was der jetzt dann in den letzten Jahren wieder drauf geschafft hat.
Aber schau doch, womit hat es ja zu tun? Also für mich ist es ganz klar, du wirst gehypt, um jetzt auch da einen anderen Namen zu nennen, ist nicht jeder Lamine Yamal, ja, der mit 16, 17 dann Woche für Woche fast, also auch nicht Woche für Woche, aber schon in dem Alter immer abruft. Im Fußball geht es darum, wie in vielen anderen Bereichen auch, um Erfahrungswerte. Und mit jedem Spiel, mit jedem Wettbewerb, auch dann international, den du mitspielst, nimmst du ja Dinge mit und die werden dir immer wieder in deiner Karriere widerfahren. Und du weißt dann, wie du damit umzugehen hast. Und ich glaube, vor allem als Torhüter ist es ja noch viel, viel wichtiger, auch die Erfahrungen zu machen. Und man sieht jetzt, wie er gewachsen ist. Und vielleicht musste er von Mailand weg, um den nächsten Schritt zu machen für sich selber. Und dass er zu den Top 3 Torhüter gehört, brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Und ich glaube, am Fuß könnte er vielleicht noch ein bisschen besser werden. Aber ich glaube, solange er die Dinger so rausbiegt wie den gestern im Manchester Derby, glaube ich, ist alles gut.
Hm. Hast du im Kopf, wie alt er ist?
Nee, tatsächlich nicht. Aber wenn du so fragst, dann würde ich jetzt einfach mal tippen auf, ich kann ja nur falsch sein, ich habe es nicht im Kopf, aber ich sage einfach mal ganz frische 28.
26? Ist immer noch 26 erst.
Ja, und wir reden jetzt von Erfahrungswerten. Er kann vielleicht, wenn er will, bis 40 spielen, wenn er fit bleibt.
Ja. Ja, das ist Wahnsinn.
Ja, und in Italien machen sie dann eins, oder wie es ja bei uns in Deutschland ist, machst du mal zwei schlechte Spiele, dann wirst du nur kritisiert, anstatt so einen Jungen auch in jungen Jahren einfach zu unterstützen und auch das Gefühl zu geben, nee, kein Problem, es geht weiter und wir brauchen dich auch für die Zukunft. Und wie du sagst, 26 und ist eigentlich ein Torhüter, wo man sich in jeder Mannschaft wünschen kann.
Guck gerade so nach hinten dabei. Ich glaube, die reißen die Straße vorm Haus auf. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich hoffe, man hört es nicht zu so doll. sehr schön. Ja, kurzer Ausflug zu Fiorentina. Ich muss jetzt sagen, dass ich sie sonst in dieser Saison auch noch nicht gesehen habe. Davor war es ja 0-0 bei Torino und 1-1 bei Cagliari. Ja, ich glaube, Bernhard war ja sehr, sehr guter Dinger jetzt unter Stefano Pioli. Ich glaube, falls alle oder auch Leute, die es mit der Fiorentina halten, zuhören, werde ich dann mal in den nächsten Wochen mir dezidierter anschauen oder Marius drauf ansetzen, dass wir dann auch wieder ein bisschen eine Meinung zur Viola abbekommen. Oder hast du irgendwas gesehen oder mitbekommen, wo du dir sagen würdest, ah, das fällt dir auf, das da hapert's, oder da würdest du sagen, da muss man ansetzen?
Nee, ich finde immer, was sie zumindest letztes Jahr gemacht haben, dass sie trotzdem guten Fußball gespielt haben. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass sie gerade von ihrem Sturmduo oder auch von Moise Kean dann auch schon in gewisser Weise eine Abhängigkeit haben. Was er letztes Jahr noch ausgemacht hat, waren natürlich auch Standardsituationen. Ich glaube, ich kann mich erinnern, Robin Gosens hat auch den einen oder anderen über die Linie gedrückt. Tendenziell, finde ich, kann man die Fiorentina gut zuschauen. Jetzt müssen sie es halt schaffen, dass sie sich auch mit Ergebnissen so ein bisschen da befreien. Ich glaube schon, dass sie für eine andere Überraschung und auch eine Position einnehmen können, die, ja, ich sage jetzt mal, um den Top 6, 8 sein kann. Aber sie müssen natürlich auch aufpassen, dass sie nicht hinter dem eigenen Anspruch bleiben.
Absolut im Soll Napoli. Bin sehr gespannt jetzt donnerstags das Spiel bei Man City. Also erstens natürlich immer Gradmesser für ein Thema Doppelbelastung, wie sie dann da auftreten, auch mit welcher Mannschaft, bin ich gespannt. Ich glaube jetzt irgendwie, dass man in Manchester das Conte da schon noch seine Top 11 aufbieten will. Da will er sich jetzt irgendwie keine Blöße geben und das als irgendwie Bonusspiel oder so mitnehmen, sondern da will man auf Augenhöhe agieren. Er ist natürlich auch für Kevin De Bruyne ein besonderes Spiel. Ja. Und dann empfängt man Pisa und spielt dann bei Milan. Und das bringt uns auch zum Spiel mit einem ganz besonderen Tor. 1-0 gewinnen die Rossoneri gegen Bologna. Und jetzt macht man es noch einmal. Jetzt sage ich noch einmal, der Opi hat das Tor gemacht, weil der hat danach gesagt, ich hoffe, jetzt werde ich nicht die ganze Zeit immer noch auf mein Alter angesprochen, weil wie er sich da anpirscht und den dann reinmacht, eigentlich muss man auch mal sagen, es macht ja keinen Sinn, jede Woche darüber zu reden, wie alt und erfahren Luka Modric ist. Es ist schon Wahnsinn, wie viel er trotzdem immer noch in den Beinen hat. Und er kommt ja nicht einfach nur für 10 Minuten so, ne? Und er entscheidet das Spiel. Und ja, mit ganz viel Klasse, auch wie er das macht, wie er das Tor macht, das ist schon bemerkenswert. Salemaker ist auch ein gutes Auge für ihn. Was ist sonst noch hängen geblieben? Nee, lass erstmal über Luka Modric reden. Das ist, ich muss schon zugeben, dass ich so gedacht habe, boah, ist das jetzt so ein Transfer, um nochmal ein paar Trikots mehr zu verkaufen oder was ist das Ding so? Aber der hat denen schon viel gegeben in den ersten Wochen auch.
Ja, also erstmal Luka Modric, ist mein Jahrgang. Er ist der Unterschied, weißt du, ich sitze heute bei dir, wir quatschen über das Spiel und er ist heute locker beim Auslaufen. Und bereitet sich schon wieder aufs nächste Spiel vor nächstes Wochenende. Das ist schon ein Privileg, auch so lange auch auf dem Niveau spielen zu dürfen und zu können und auch gesund zu sein. Und ich glaube auch, das kann man nur jedem raten, der im Fußball unterwegs ist, spielt so lange ihr könnt, weil das ist einfach was Wunderschönes. Und für ihn, ja, natürlich hat er jetzt bei Madrid am Schluss nicht mehr die Spielzeit gehabt, die er sich vorgestellt hat. Aber wenn er drin war mit seinen kleinen, kurzen Bewegungen, sein Passspiel auch, einfach das, was er einer Mannschaft auch geben kann noch, ist unheimlich viel. Jetzt bringt er halt bei Milan nochmal die Erfahrung mit und ist jetzt halt wieder von Anfang an gefragt. Führungsspieler direkt auf dem Platz. Er wird ihnen helfen. Und jetzt kommt der Punkt, wo vielleicht was für ihn spricht. Vielleicht hätte er es gern anders gehabt, aber Milan spielt nicht international. Heißt, er hat immer die Chance, sich wieder auszuruhen und dann eine Woche später auch fit zu sein und muss nicht in den 3-Tage-Rhythmus reingehen. Und ich glaube, das wird ihm helfen und so kann er auch der Mannschaft in jedem Ligaspiel auch, ja, immer wieder auch, der hat sein Input geben und auch einen Unterschied machen.
Ja, bin ich sehr gespannt. Und wir hatten jetzt schon ein paar von diesen Massimiliano Allegri-Ergebnissen bei Milan, aber mein Gott, wenn sie dann damit die 3 Punkte einsammeln, alles gut. Max Allegri eh auch wieder Vintage unterwegs gewesen, sich schön die rote Karte geholt. Das war da bei der Szene, als es hätte Elfmeter geben sollen, / müssen für Milan, der dann zurückgenommen wurde. Ich da jetzt auch noch ein bisschen eingelesen in italienischen Medien. Bei den Kollegen von DAZN Italien wurde da im Übrigen drüber gesprochen, dass der VAR einen klaren Fehler gemacht hätte, weil aus Sicht von, wie hieß er denn? Ich habe es mir aufgeschrieben. Ah genau, Marelli war früher selber Schiedsrichter in der Serie A, ist jetzt da Schiedsrichter-Experte bei DAZN Italia. Der meinte, weiß nicht, hast vielleicht auch vor, da wird ja erst ein Kunku zu Fall gebracht und dann sagt der Schiri, es geht weiter. Und dann gibt der Elfmeter nach so einem Einsteigen von Freuler. Und ich hatte es nicht erst so gar nicht mitbekommen, aber auf jeden Fall zeigt der VAR ihm nur die 2. Szene, wo er dann sagt, okay, es gibt doch keinen Elfmeter, aber er zeigt ihm nicht das gegen Kunku, wofür man durchaus hätte auch schon Elfmeter pfeifen können. Ja, und wenn er dann draußen im Monitor steht und sich aber nur die 1 Szene anschaut von 2, dann ja, verstehe ich Allegri vielleicht ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob er es so mitbekommen hat oder ob er schon on fire war. Ich habe dann noch gehört, dass er hat im Interview gesagt, es ist gut, dass er seinen Sakko hatte und damit so rumschleudern konnte, weil sonst hätte er vielleicht noch ein paar Worte mehr gesagt, aber naja, rote Karte gab es so oder so. Dann verpasst er dann demnächst schon wieder das nächste Milan-Spiel. Das erste hat er schon verpasst, weil noch wegen der roten Karte damals im Pokalwettbewerb bei Juve. Aber ja, viel lobende Worte hat er gefunden für seine Mannschaft, auch für, das fand ich auch bemerkenswert, für Jimenez, der es dann doch ja geblieben ist. Gemeint, so ein richtiger, hat gerackert, nie aufgesteckt. Ist auch so ein Stürmertyp, glaube ich, der sich wirklich, und das gefällt wahrscheinlich einem Trainer wie Allegri auch, der sich nicht nur über die Tore definiert. Klar tun die ihm auch gut, aber der beißt sich rein. Ja.
Erstmal ist wichtig, glaube ich, gewesen für Milan nach dem überraschenden Auftaktniederlage gegen Cremonese, dass sie natürlich jetzt mit 2 Siegen antworten. Was man nicht vergessen darf, natürlich haben sie jetzt auch nochmal durch die Konstellation mit Rabiot nachgelegt, auch nochmal eine Erfahrung ins Spiel oder in die Mannschaft gebracht. Ich glaube schon, dass sie viel daran setzen, um natürlich lange vorne mitspielen zu können. Gerade durch das, dass sie, wie gesagt, unter der Woche dann sich gut erholen und auch vorbereiten können. Thema Allegri, ja, wir kennen ja die Emotionalität auch in Italien. Ich habe die Szene jetzt gar nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, die habe ich gar nicht gesehen. Da kann es sein, dass mir vielleicht auch mal gegen Ende gestern Abend die Augen zugefallen sind. Muss man ja mal so ehrlich sein und nicht irgendwas aus den Fingern ziehen. Aber ja, ich glaube generell, Jimenez, ich finde ihn einfach ein interessanter Spieler. Man kann nur hoffen, dass er einfach jetzt auch den Durchbruch schafft, den er sich selber wünscht und den Fans bei AC Mailand auch viel mehr Freude noch bereiten kann. Aber generell finde ich, dass er ein Stürmer ist oder Offensivspieler, der auch viel für die Mannschaft arbeitet. Und wenn man ihn natürlich aber auch gut einsetzt, dann glaube ich auch, wird er das eine oder andere Tor machen, das dann auch 3 Punkte einbringen wird.
Und im Tor, Mike Maignan verletzt runter, irgendwas Muskuläres, glaube ich, ist auf jeden Fall insofern schon besprochen worden, dass er das nächste Spiel safe verpassen wird. Das ist dann bei Udinese, bevor Coppa gegen Lecce angesagt ist. Oh, und dann eben, wie gesagt, Heimspiel gegen Napoli. Das wird dann das erste Allegri gegen Conte. Hoffentlich bekommt er nur 1 Spielsperre, muss ich jetzt sagen, an dieser Stelle, bei Max Allegri. Nur 1 Spiel in der Ligasperre, weil das wäre schon schön, wenn er und Allegri, dann können von mir aus beide wieder rot bekommen. Allegri und Conte in dem Spiel. Aber die beiden zu unten in der Coachingzone nebeneinander, das brauchen wir schon. So, ja. Und das, du hast es angesprochen, klar. Also keine Doppelbelastung, das hilft denen sicherlich auch. Lass uns einmal durch eine gesammelte Anzahl von Spielen pflügen, bevor wir uns ein bisschen den Hauptstadtclubs annähern wollen. Ich glaube, wir können jetzt auch, Marius wird es uns danken, einmal drüber gehen. Spieltagauftakt war in Cagliari, Parma verliert. Jeremina hat ein Tänzchen gemacht. Ich fühle mich bei Cagliari bestätigt, dass sie heute dieses Jahr Safety-Klasse halten. Ein paar Mal waren wir alle ein bisschen zurückhaltend und bislang ein Zähler. Platz 19. Außerdem hat Atalanta 4:1 gegen Lecce gewonnen. Da muss ich auch ganz ehrlicherweise sagen, da sind mir nicht nur die Augen zugefallen, davon habe ich gar nichts gesehen. Bin deswegen dann nur Ergebnisdienst. Scalvini hat getroffen, sehe ich gerade. Doppelpack De Ketelare. Na, siehste, geht doch. Und Zalewski trifft. Das sieht doch nach einem deutlichen Dingchen aus. Und vielleicht läuft auch unter Ivan Juric wieder ein wenig die Offensivmaschinerie.
Ja, sind wir mal gespannt, hat ja bei seiner letzten Station jetzt nicht, glaube ich, besten Eindruck dann hinterlassen, beziehungsweise die vorletzte Station.
Ja.
Genau drauf schauen. Aber ja, ich glaube, er findet eine Mannschaft vor, die natürlich größtenteils schon sich gut kennt, eingespielt ist. Ich glaube, da wird es darum gehen, die Jungs einfach da wieder hinzubekommen, in ihre Spielfreude rein, in ihr leidenschaftliches Verteidigen, was sie immer zusammen machen, in ihr Umschalten reinzubekommen, offensiv. Aber Atalanta ist für mich eine Mannschaft, ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr ganz vorne landen, aber ich glaube schon, dass sie wieder um die internationalen Plätze mitspielen und es wird immer wieder auch Spieltage oder Ergebnisse geben, wie jetzt am Wochenende, dass sie dann auch mal explodieren und 3, 4, 5 Glocken machen.
Ja, spielen jetzt bei PSG und nicht so verkehrt. Champions League technisch gesehen. Dann, was war denn noch? Oh, stimmt, Udinese hat bei Pisa gewonnen. 1:0, bravo mit dem Tor. Auch da irgendwie ein recht stabiler Saisonauftakt von der Elf von Kostas Runjačić. Also, ne, mehr als stabil, muss man sagen, dank des Siegs bei Inter. Kann man mal so unterstreichen. Empfangen jetzt dann als nächstes den anderen Mailänder Club. Pisa als Aufsteiger nie mehr als ein Tor kassiert, aber halt zweimal 0-1 verloren. Das ist dann so, weiß nicht, Lehrgeld zahlen. Aber es ist schon mal gut, dass man sich nicht mehr abschießen lässt. Ne? Ich glaube, das zeigt vielleicht, dass man irgendwie dran ist zumindest, aber irgendwann muss dann ein Erfolgserlebnis kommen. Jetzt hat man noch Auswärtsspiele in der Liga und dann der Coppa, erst bei Napoli, dann bei Torino.
Ja, ich glaube, es ist trotzdem, natürlich erhofft man sich in den ersten 3 Spiele, dass man ein Spiel gewinnt und dann auch mal 3 Punkte hat. Aber gerade die knappen Ergebnisse, geht's halt darum, noch ein bisschen draufzupacken in der Defensive, dass man dann auch mal ein Spiel zu Null spielt. Und am Ende des Tages geht's dann auch immer mehr daran, unter der Woche das Offensivspiel noch anzukurbeln. Ich glaube nicht, dass sie jetzt Spiele 3-0, 4-0 gewinnen werden. Aber da geht's darum, über die Defensive halt ihre Punkte zu holen. Und dann im besten Fall die Liga zu halten. Aber klar, ich glaube, als Neuling wird es auf jeden Fall die ganze Saison um den Abschied, um den Klassenerhalt gehen.
Dann steht am kommenden Wochenende das Römer Derby an und beide Teams haben die Generalprobe verpatzt. Nati, du wirst als Experte mit dabei sein, gemeinsam mit the one and only Carsten Fuß. Das ist beste Sendezeit, ne? Sonntagmittag, 12.30 Uhr haben sie das angesetzt.
Schön bei Pasta geht's los.
aber das ist optimal, weil ich glaube, ich hänge da in Leverkusen rum und so kann ich das tatsächlich noch nebenbei wahrscheinlich ein bisschen gucken, bevor ich dann Leverkusen-Gladbach mache. Denn das solltet ihr euch aber auf jeden Fall schon mal im Kalender notieren, ne? Oder habt ihr wahrscheinlich eh schon gemacht. Jetzt ist aber die Frage, wer hat da jetzt mehr Druck? Also die Roma ist super gut gestartet, jetzt verlieren sie am Wochenende. Aus eigener Sicht sehr enttäuschend, natürlich 0:1 gegen Torino. Giovanni Simeone hat einen rausgehauen. Ecco mio, ey. Der kann es auch noch. Schönes Traumtor zum 1:0. Und auf der anderen Seite Lazio, die verlieren, das ist vielleicht fast ein bisschen bitterer, oder? Halt bei Sassuolo. Wobei Sassuolo auch immer nicht, ich sage ja nicht der ganz normale Aufsteiger wie sonst, also es steckt ja immer ein bisschen mehr dahinter als bei anderen. Trotzdem, aufgrund der Tatsache, dass es jetzt halt schon 2 Niederlagen sind, das ist alles andere als ein optimaler Start für Sarri. Was glaubst du jetzt zur Ausgangssituation?
Eigentlich die beiden Niederlagen, das Positive daran ist, beide müssen eigentlich das nächste Spiel gewinnen. Klar, ist sowieso ein Derby, aber nichtsdestotrotz geht es einfach darum, Lazio möchte natürlich nach 4 Spielen nicht nur mit 3 Punkten dastehen und du musst dich ja auch ein bisschen, wenn du dich nach oben orientieren möchtest, musst du das Spiel eigentlich gewinnen. Die Roma hat die Chance, glaube ich, mit einem Sieg dann richtig gut dazustehen zum Saisonstart. Aber der Druck liegt jetzt auf beiden Seiten, glaube ich, nach den Niederlagen, die beide nicht so eingeplant haben und natürlich auch vermeiden wollten. Ja, ich bin generell da extrem gespannt, weil es ist jetzt auch klar, Lazio mit Sarri und dem Thema in der Vorbereitung durften ja auch nichts dazu holen, hatten da nicht die Möglichkeit, spielen immer noch mit der gleichen Mannschaft eigentlich wie letztes Jahr, wo mich auch nicht zu 100% überzeugt hat. Ich glaube, der Mannschaft hat es gut getan, auch ein bisschen frischen Wind reinzubekommen, auch ein paar Neuzugänge, die auch die Konkurrenz, den Konkurrenzkampf ankurbeln. Wenn man überlegt, dass man, wenn man auch so ein paar Spiele jetzt sieht oder auch gestern mal drauf geachtet hat, auch hinten raus, wo es dann auch 0-1 stand, ja, Pedro ist derjenige, der trotzdem ja noch Gas gibt und immer wieder für offensive Aktionen sorgt und ja, der ist wirklich nicht mehr der Jüngste. Bei der Roma wird sich jetzt einfach zeigen, wie schnell auch nachhaltig Gasperini so sein draufhaut und schaffen sie es dann, das Derby zu gewinnen, zu ziehen. Und ich glaube dort trotzdem, dass die Roma ein bisschen als Favorit ins Spiel geht. Aber Derby hat ja, wie gesagt, seine eigenen Gesetze. Und für Lazio, glaube ich, wird dies Jahr schwer werden, oben richtig dabei zu sein. Auch internationales Geschäft wird schwer werden. Deswegen zählen in dem Fall nicht nur wie sonst, aber fast schon dreifach das Derby, dass du da die Fans abholst und musst eigentlich fast am Sonntag das Spiel gegen die Roma gewinnen.
Also bei der Roma muss man vielleicht noch dazu sagen, die Ballava ist ja verletzt runter, da kriegt man natürlich auch immer gleich einen Schocker als Roma-Fan, meinte Gasperini, es ist nichts Schlimmes. Bei der Aussage bei Körper Dybala kann man irgendwie nie trauen. Also da kann auch irgendwie ein angeschlagener Zeh sich dann noch über den ganzen Körper ausweiten, hat man immer das Gefühl bei ihm. Das ist ja so schade, oder? Also das ist so ein, was denkst du, was der schon alles noch mehr hätte reißen können? Und der hat ja schon so viel gerissen, aber wenn der halt irgendwie nicht ganz so verletzungsanfällig wäre.
Ich glaube, das ist generell schwierig. Das ist wahrscheinlich einfach auch genetisch bedingt. Also ich glaube nicht, dass er falsch trainiert oder sich komplett falsch ernährt oder irgendwelche Themen jetzt vernachlässigt. Das Training oder also die Professionalität einfach auch vorlebt, da bin ich mir sicher. Aber ja, manchmal ist es halt so, dass man immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, die einem dann auch ein bisschen zurückwerfen und man so nicht dauerhaft auf dem Platz stehen kann und seinen Rhythmus reinzukommen. Ja, das ist natürlich schade, weil wenn man ihm zuschaut, dann ist er immer einer, der einen Unterschied macht und mit seinem linken Fuß der ansatzlos haut er die Dinger rein, kann den entscheidenden Pass spielen. Also wirklich einer, der wahrscheinlich noch ein bisschen mehr raus hätte holen können. Aber ja, manchmal steht einem dann der Körper selber ein bisschen im Weg und ohne dafür vielleicht die richtige Erklärung dafür zu haben.
Ansonsten so noch Takeaways vom Spiel gegen Torino. Ja, Gasperini jetzt gar nicht, glaube ich, so schlimm gesehen wie manche Fans, die jetzt vielleicht auch einfach irgendwie nach dem sehr guten Start auch einfach ein bisschen, ja, Erwartungshaltung enttäuscht wurde. Das haben wir auch in der Saisonvorschau besprochen. In Rom prinzipiell immer schnell die Gefühlsschwankungen dann doch deutlich in eine oder andere Richtung ausschlagend. Meinte, ja, haben zu wenig Abschlüsse gefunden. Letzte Pass, ja, Übergang, Schlussdrittel. Immer so ein Thema, ne? Wenn man kein Tor schießt, hätte verhindert werden können, sagt er. Ja, und dann hat er noch ein bisschen über die sehr hohen Temperaturen und die spät aus der Länderspielpause zurückgekehrten Spieler geredet. Also wenn es in die Richtung geht, dann weißt du schon, ja gut, dann muss eigentlich gar nicht mehr zugehören, oder? Ja, schon die Kirche. Mein Gott.
Es ist normal, du kommst als neuer Trainer dahin, gewinnst 2 Spiele, dann verlierst du jetzt das Spiel gegen Torino ausreden oder so, dass du bitte vielleicht auch den Druck von der Mannschaft nimmst und dann, weil du ja weißt, nächste Woche steht das Derby an, ja, dann versuchst du das auf die Richtung zu argumentieren. Aber ich glaube, da hat er dann genug Erfahrung, um zu wissen, wie er das auch nach außen kommuniziert.
Bei Lazio hatte ich noch nach Statements von Sarri gesucht und dann bin ich drauf gestoßen, dass der wohl die Pressekonferenz nicht abgehalten hat, weil er direkt nach dem Spiel das Mapei Stadium verlassen hat aus familiären Gründen. Muss ich an dieser Stelle, bevor ich da irgendwie rumspekuliere, sagen, dass ich keine Ahnung habe, was da ist. Hoffe, nichts Schlimmes, ehrlicherweise. Jani, der Co-Trainer, hat dann ein bisschen gesprochen, sich in erster Linie auch bei den Fans enttäuscht. Das war schon natürlich enttäuschend. Also muss ja trotzdem auch, du hast die Punkte angesprochen, aber es darf trotzdem nicht der Anspruch Lazios sein, dann bei Sassuolo zu verlieren, gerade, oder?
Ja, natürlich, aber ich finde, mir das gibt halt bei Lazio zu viele Spiele, wo ihnen halt viel zu wenig einfällt. So, und wo du denkst, du stehst mal ein bisschen stabil und dann wird es irgendwann schon hinhauen, aber dann läuft es halt oft in die andere Richtung. Bekommst ein guter Kopfball, liegst 0-1 hinten und hast dann aber auch keine Antwort mehr. Natürlich gab es hinten raus nochmal ein, zwei Situationen, wo du vielleicht den Ausgleich machen kannst, aber ich finde trotzdem, ein bisschen mutiger an die Sache ranzugehen, würde der Mannschaft gut tun. Und natürlich, wie du sagst, natürlich hoffen wir, dass bei Sarri auch privat alles gut ist. Und trotzdem muss ich sagen, auch da gebe ich dir vielleicht nochmal ein Hot Take. Ich weiß nicht, ob er die Weihnachtsfeier erlebt.
Hey, guck mal, als hätten wir uns abgesprochen. Das habe ich nicht. Das habe ich vor. Ja, also auch ja, also nicht nur wegen des Präsidenten, sondern es kann ja auch irgendwie, er ist ja auch so einer, dass er dann gerne mal hinschmeißt oder den Beleidigten spielt oder so, ne? Also schwieriger Charakter, dies, das. Aber ich finde spannend, was du sagst mit der, mit dem Mut. Also irgendwie, sein Co-Trainer hat es ausgedrückt. Ich habe hier ein Zitat gelesen von wegen, dass er findet, dass sie gut organisiert waren, aber sie müssen die Balance zwischen organisiert und dann aber auch gefährlich finden. Was halt, die Balance finden bedeutet so, wir waren halt gut organisiert, strukturiert, aber sind nicht gefährlich geworden. Das ist ja oft dieses, also du kannst ja vielen Ball hin und her schieben, aber wenn du damit nicht in die gefährlichen Zonen reinspielst, das ist so ähnlich, bisschen übrigens Nachtrag, finde ich bei Bologna auch immer wieder so. Das ist so bei diesen, dieses Italiano-Problem hatten wir bei der Fiorentina auch oft so, ne? Bis schöne Struktur drin, bis Schlussdrittel und dann fehlt irgendwie so dieser Killer-Moment oft.
Sie sich wahrscheinlich gegen so Mannschaften deutlich schwerer tun, weil die halt auch dann wahrscheinlich erstmal über die Defensive kommen, auch da eine gute Struktur haben, kompakt sein wollen. Aber klar, gegen Mannschaften, die das Spiel mehr machen, die auch mehr in deine eigene Hälfte rücken, da schaffst du natürlich durch Balleroberungen auch gerade nach vorne mal schnell umzuschalten, um gefährlich zu werden. Und dann bist du gefährlich. Aber gegen ebenfalls gut strukturierte Mannschaften, und sind sie in Italien sowieso, aber auch die kleineren, weil das muss ja die Basis sein, da fällt dann zu wenig ein, und deswegen gibt's ja immer wieder Ergebnisse, dass du die Spiele nicht nur auswärts, sondern auch zu Hause dann verlierst. Sie dich dann überfallen mit der einen Konteraktion, und dann fällt dir nichts mehr ein, wie du vielleicht zum Ausgleich kommst, und das ist dann einfach, wie du gerade gesagt hast, ist dann eher so ein bisschen Ballbesitz, ohne in die Räume zu kommen, die dem Gegner wehtun können.
Mhm. Und aber jetzt, weil du gesagt hast, beide müssen das Derby eigentlich schon gewinnen, und das ist irgendwie für dich ein Zeichen dafür, dass es dann da wild zur Sache geht. Maltese aufgestellt, könnte es auch trotzdem sein, dass beide natürlich jetzt, wenn du auch sagst, Lazio fehlt ein bisschen der Mut, dass beide vielleicht eher auch das halt auf keinen Fall verlieren wollen.
Richtig, ja. Deswegen, ich, wo du gesagt hast, dass ich nächsten Sonntag dabei bin, habe ich gesagt, so ein Spiel wie Juve-Inter wäre schön. aber nach dem, was man jetzt gerade gesagt hat, oder dein Argument, sind wir da jetzt ein bisschen weiter weg davon. Eigentlich, wie es immer im Fußball ist, ein frühes Tor würde, glaube ich, der ganzen Situation gut tun, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie erstmal darauf bedacht sind, keins zu bekommen. Und im schlechtesten Fall Spiel 0-0 ausgeht.
Allerdings kann ja, finde ich, auch beim Derby so ein 0-0 mit drei roten Karten hat ja auch immer was für sich. So ist es ja nicht. Ich gucke mir auch immer gerne an.
Ich weiß noch nicht, was uns erwartet, ob es ein ruhigeres Spiel wird oder ob es dann wieder so irgendwann überkocht, dass es dann richtig zur Sache geht. Wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass wenn drei rote Karten am Ende dastehen, dass auch mindestens so viele Tore dann passieren. Aber ja, beides ist richtig. Beides sollten das Spiel gewinnen, aber andererseits, ich glaube, wäre es auch blöd, das Spiel zu verlieren. Das ist schon ein bisschen eine kleine Zwickmühle.
Absolut, ey. Es ist auf jeden Fall wünschenswert und zu hoffen, dass ihr dann mit am Start seid, wenn Schnadi mit Carsten Fuß das Ding durchzieht am Sonntagmittag. Wir haben hier durchgezogen, im Übrigen, dass der Vollständigkeit halber, bevor Hellas Verona gegen Cremonese gespielt hat und Como gegen Genoa. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr auf eine gepackevolle Champions League Woche. Ich guck mal gerade, wer... Ah, klar. Dienstag spielt Juve gegen Dortmund. Oder du hast Dortmund gesehen am Wochenende, ne? Was glaubst du? Wer zieht's?
Ich glaube schon, dass... man muss sagen, Dortmund hat's gut gemacht. Die haben natürlich jetzt natürlich auch das Glück gehabt, dass hier in Heidenheim gleich relativ früh ein Mann weniger waren. Und natürlich muss man auf Gerassi immer aufpassen. Haben dann mit Bayer und Adeyemi viel Tempo dabei gehabt vorne. Aber ansonsten, ich glaube, dass Dortmund zu knacken ist. Und nach dem Sieg von Juve jetzt, den Furiosen, nehmen sie genug Selbstbewusstsein mit. Und ich glaube schon, dass es ein interessantes Spiel werden wird. Könnte man auch gut vorstellen, dass es wieder torreich wird und vielleicht ein 2-2.
Okay. Mittwoch haben wir dann zwei Auswärtsspiele der italienischen Mannschaften, Inter bei Ajax und Atalanta bei PSG. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch für die Konferenz entscheidet. Dann könnt ihr mir auch zuhören. Das ist tatsächlich eine ganz gute Konferenz da um 21 Uhr. Ajax, Inter, Bayern, Chelsea, Liverpool, Atletico, PSG, Atalanta. Kann man machen. Donnerstag spielt Napoli bei Man City. Oh, da bin ich zeitgleich im Waldstadion. Muss ich ehrlicherweise sagen, ist auch nicht so schlecht.
Geil. Also beide Spiele, City, Napoli, ist cool, aber Frankfurt Gala ist natürlich emotionsgeladen. Das ist, da würde ich auch direkt hingehen. Wo ich auch glaube, jetzt, wenn du noch ein Spiel mitnimmst, Newcastle, Barcelona, auch, es ist vor allem so rum, auf der Insel,
ja,
hast du drei schöne Spiele am Abend.
Das stimmt, ey. Nice. Und dann, also über den vierten Spieltag haben wir schon gesprochen, Lazio-Roma natürlich absolutes Highlight für euch und auch für Marc. Ich guck mal, was sonst so noch dabei ist. Ja, die ist sonst kein Aufeinandertreffen der Top-Teams. Ah, Sonntag finde ich Fiorentina-Como noch relativ spannend und davor Torino-Atalanta, der im so die ganz großen Inter empfängt Sassuolo, Napoli-Pisa, Udinese, Milan, Hellas, Juve. Da ist noch nicht die ganz großen Banger dabei, aber halt vor allem das Derby-Wochenende. Mit Marc Schnatterer, genauso wie diese Folge. Marc, super vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und Marius vertreten hast. Das war sehr schön.
Ja, ich habe mich gefreut. Wie gesagt, Fußball macht immer Spaß, vor allem wenn man dann auch über das reden kann, was schon passiert ist und nicht immer nur über das, was vielleicht kommt. Danke für die Einladung und vielleicht auf ein baldiges Wiedersehen.
Ja, würde ich sagen, wir machen es dann auch mal zu dritt mit Marius zusammen, dass der auch mal ins Vergnügen kommt von deinen Analysen. Der weilt noch im Urlaub, das hat er sich verdient. Den hört ihr dann nächste Woche wieder, freuen uns natürlich über Feedback, wenn ihr noch im Nachhinein, mein sogar als Podcast-Profi hätte ich natürlich vorher die Community nach Fragen für Marc gefragt, aber dadurch, dass ich Marc ja eh ab und an mal sehe, so, wenn ihr was loswerden wollt oder so, schreibt es uns, dann gebe ich es gerne weiter oder vor der nächsten Folge, wenn Marc zu Gast ist, machen wir dann das Q&A vorher. Aber tatsächlich, einfach so über Fußball reden, macht doch am meisten Spaß. War eine große Freude. Vielen Dank, Schnatti, dir. Danke euch fürs Zuhören und dann bis nächste Woche. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo!